Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Es war eine abartige Laufleistung und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Es war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gegen einen übermächtigen Gegner. Ja, die Überraschung des Spieltages natürlich der Auswärtssieg des 1. FC Köln. Der angezählte 1. FC Köln, der bislang noch nicht ein Spiel gewonnen hat, seit 18 Spielen. Ohne Sieg ist, gewinnt auf einmal 2:1 in Dortmund. Natürlich mit Abstand die größte Überraschung. Und unter anderem darüber werden wir jetzt sprechen. Erstmal grüße ich Nils.
Moin Yannick, moin an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ist viel passiert, wieder einmal. Jetzt schon die 27. Folge Anschlusstreffer und man merkt so langsam, aber sicher, je weiter die Saison fortfährt, wie viel in dieser Liga steckt, was alles drin ist. Es hat richtig Spaß gemacht, auch dieses Wochenende wieder die Liga zu verfolgen. Yannick, du hast ja gerade schon gesagt, ja, die Überraschung des Spieltags, der Auswärtssieg der Kölner in Dortmund. Wie hast du den Bundesliga-Spieltag verfolgt, wenn ich fragen darf?
Ja, ziemlich konsequent, sag ich mal. Also das Freitagabendspiel habe ich mir natürlich angeguckt, Wolfsburg-Bremen, war auch ein überragendes Spiel, werden wir gleich auch noch drüber reden. Dann die Samstagkonferenz habe ich hier mit meinem Vater geschaut, dann war ich abends beim guten Kumpel Noah, Grüße an dieser Stelle an dich, hat Bock gemacht mit dir. Und dann heute die Spiele habe ich mir dann wieder zu Hause angeschaut, beziehungsweise das erste Spiel so nebenbei und das zweite habe ich dann nochmal ganz geguckt. Und es hat wirklich Bock gemacht, ich habe viel gesehen und ja, bin startklar.
Stark, das freut mich. Ja, es bleibt noch ganz kurz zu erwähnen, dass wir auch heute von unserem Partner Spoof unterstützt werden. Spoof steht für interessante, coole, neue Sportinhalte. Checkt das aus bei Instagram, YouTube, wie gehabt. Links findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Jetzt labern wir gar nicht lange drum rum und wünschen euch einfach viel Spaß mit dieser Spieltagskontrolle.
Anschlusstreffer!
Der Fußball-Podcast. Mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
Ja, das erste Spiel war natürlich gleich mal ein Kracher. Ich meine, viele haben gedacht, Wolfsburg-Bremen wird das nächste 1-1 für Werder, das sechste in Folge. Aber ja, da haben sich die Leute, würde ich mal sagen, ordentlich geschnitten. Es ging 5:3 aus, Spektakel pur. Wolfsburg und Bremen völlig konträr zur bisherigen Saison, weil beide Teams bislang eigentlich das auszeichnet, dass sie hinten relativ stabil sind, vorne aber zu wünschen übrig lassen. Und in diesem Spiel jetzt wirklich mal total andersrum. Also alles hat sich gedreht und wirklich ein Spiel, was wahnsinnig viel Spaß beim Schauen gemacht hat. Oder wie hast du es verfolgt?
Voll, ja. Ich habe es leider nicht gesehen. Das tat mir richtig weh. Ich war mal wieder bei meiner Familie irgendwie. Die habe ich lange nicht gesehen. Und dann habe ich das Spiel nur per Live-Ticker verfolgt und dachte, was geht denn da ab? Also es war wirklich ja Schlag auf Schlag. Jeder Schuss ein Treffer. Ich glaube, erst in der 56. oder so kam der erste Torschuss, der dann auch kein Tor wurde. Also ja, es gelang den Offensivkünstlern alles, die Abwehr so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, also auf beiden Seiten natürlich. Aber trotzdem, damit konnte man nicht rechnen. Auch ich war einer von denen, du hast gerade angesprochen, die gesagt haben, das wird das nächste 1:1. Ich fand, es war auch naheliegend. Es hätte tatsächlich am Ende auch ein 3-3, 4-4 werden können, also ein Unentschieden. Am Ende gewinnt Wolfsburg das Ding, aber einfach, weil sie etwas dann doch erfahrener sind, etwas abgezockter und dann haben sie das Spiel halt eben wieder für sich entschieden. Und das möchte ich ganz kurz erwähnen, Wout Weghorst, am Anfang der Saison kam er hier bei uns überhaupt nicht gut weg. Mittlerweile ist er wieder fester Bestandteil der Torschützenliste und ja, das hilft dem VfL natürlich enorm.
Ja, auf jeden Fall, also da lässt sich ja die These wieder aufstellen, wenn Weghorst trifft, gewinnt der VfL. Aber es war wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel und es hätte auch genauso gut 4-4 ausgehen können. Und deswegen, ich weiß nicht, also mich hat es gefreut, weil ich auch auf Wolfsburg getippt habe. Ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt, dass Wolfsburg das Ding zieht, weil ich die jetzt auch in den letzten Wochen echt ganz gut fand. Auch gegen Schalke letzte Woche waren die schon echt gut. Und ja, dachte ich mir, dass das schon so in etwa, aber dass sie natürlich so ein Feuerwerk abbrennt, hätte ich nicht gedacht. Aber man muss natürlich auch sagen, Wolfsburg, eigentlich die Innenverteidiger Brooks und Lacroix spielen bislang eine überragende Saison. Haben beide einen wirklichen Brocken drin gehabt. Also Wahnsinnsfehler. Bux macht da das Eigentor, ja, was so nicht passieren darf. Natürlich kann sowas passieren, darf aber nicht passieren. Lacroix vertändelt dann den Ball vor dem einen Gegentor, wo dann Osako die Hereingabe auf Bittencourt spielt. Und ja, das hat mich sehr verwundert, dass der VfL dort hinten auf einmal wieder solche eklatanten Schwächen zeigt. Und vor dem Spieltag waren sie ja die beste Abwehr der Liga. Also deswegen ist das schon sehr, sehr überraschend, wie wir jetzt auch schon gesagt haben.
Wir haben es schon gesagt, wir sind uns einig. Eins kann man noch erwähnen, ja, auch aus unserer vielleicht sportjournalistischen Sicht, der DAZN-Fluch geht weiter. Werder konnte bislang noch kein einziges Spiel gewinnen, das live bei DAZN übertragen wurde. Also da muss die Mannschaft von Kofeld nochmal dran arbeiten. Na, kleiner Spaß, aber ist ja trotzdem richtig geiler Saison, nee, nicht Saisonauftakt, Spieltagsauftakt, was rede ich hier, gewesen. Und der Spieltag ging ja auch sehr, sehr gut weiter, wenn ich das so sagen darf. Und ja, damit würde ich einfach mal direkt starten mit dem Elefanten im Raum dieses Bundesligaspieltags. Der erste FC Köln schlägt Borussia Dortmund im heimischen Signal Iduna Park. Damit war wirklich nicht zu rechnen. Köln konnte bislang noch kein einziges Spiel in dieser Saison gewinnen. Und dann schaffen sie es ausgerechnet gegen formstarke Dortmunder, die noch in der Champions League sehr, sehr stark gespielt haben unter der Woche. Zumindest souverän 3 Punkte geholt. Vergangene Woche, zweite Halbzeit gegen Hertha, wir haben es angesprochen, das war auch ein Offensivspektakel. Und von all dem war in dieser Form zumindest jetzt nicht so viel zu sehen, auch wenn ich sage, dass der Sieg unterm Strich etwas glücklich war. Haaland beispielsweise dann, ich glaube, in der Nachspielzeit noch mit der 1000-prozentigen, die er normalerweise immer macht, dann gewinnt Köln schon wieder nicht. So hatten sie das Glück der Tüchtigen und mit Skiri einfach zurzeit den Mann, der sie zumindest mal zu Toren verhilft.
Ja, und da muss man natürlich auch gleich wieder sagen, 2 Standardtore für Köln ist natürlich auch eine Qualität. Wenn du unten drin steckst, ist das, denke ich mal, gibt es nichts einfacheres, Tore zu erzielen als so. Fallen auch beide ähnliches Muster. Flanke kommt rein, dann vorne am ersten Pfosten wird verlängert, hinten steht Skiri, macht die beiden Dinger. Also ja, einfach nur wirklich stark. Und ja, ob das jetzt glücklich ist, weiß ich gar nicht, weil ich finde es echt auch verdient. Weil, wie ich am Anfang auch erwähnt habe, das, was Gisto gesagt hat, die sind echt krass viel gelaufen, haben wirklich krass gekämpft und haben genau das, die Tugenden gebracht, die sie eben letzte Woche gegen Union nicht gebracht haben. Also sie haben viel gesprochen auf dem Platz, waren sehr aktiv, waren sehr agil. Und ja, was Michael Zorc, Sportdirektor BVB, zu Recht sagt, das war nicht so, dass Köln sich hinten reingeigelt hat und dann auf, weiß ich nicht, auf Unentschieden gespielt hat oder irgendwie sozusagen das Ding halten. Sondern die haben wirklich permanent nach vorne gespielt. Am Ende, klar, diese eine Chance von Holland, da hatten sie ein bisschen Glück. Aber ansonsten, Dortmund hatte jetzt auch nicht zwingende, sag ich mal, 10 Hochkaräter. Und deswegen denke ich mal schon, dass das auch so in Ordnung geht und dass Köln sich das wirklich durch vielen, also durch großen Aufwand, den die betrieben haben, ja, verdient hat am Ende.
Können wir meinetwegen so stehen lassen. Auch zu diesem Spiel noch eine Sache. Moukoko wurde ja in der 67. oder 68. eingewechselt und hat, wie ich finde, echt nochmal ein bisschen Wirbel ins Offensivspiel gebracht, hatte einige Aktionen, war dann auch beteiligt am Treffer. Wie ich finde, zumindest mal, ich möchte den Jungen jetzt nicht immer unter die Lupe nehmen, aber es war nun mal sein erster Auftritt im heimischen Westfalenstadion. Ja, war tatsächlich stark. Für sein Alter hat er sich das schon ganz gut gemacht. Wir werden das weiter abwarten. Gute Leistung von Moukoko seit seiner Einwechslung. Yannick, ja, wir können gerne weitermachen. Nächstes Spitzenteam, das sich sehr, sehr schwer getan hat, war RB Leipzig. Ja, 2-1 Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Bielefeld, ja, wir haben es in den letzten Wochen ja immer mal wieder erwähnt, in dieser Abwärtsspirale, Negativtrend. Jetzt am Wochenende zumindest mal wieder mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer, oder was meinst du?
Ja, war auch Pech. Also die hätten da durchaus auch einen Punkt mitnehmen können. Nilsson hat in der Nachspielzeit die Riesenchance zum 2-2. Macht den leider aus Bielefelder Sicht, sage ich mal, nicht. Und ja, den Punkt in sich durchaus verdient gehabt. Also Leipzig ist momentan einfach im Offensivspiel nicht so flexibel, wie man es eigentlich gewohnt ist von RB. Was aus meiner Sicht auch an Alexander Sørloth liegt, der da noch überhaupt nicht im Spiel eingebunden ist, hat auch wieder einen Elfmeter verschossen. Oder was heißt auch wieder, hat einen Elfmeter verschossen, wartet immer noch auf sein erstes Tor. Und ja, ist einfach ein bisschen zu wenig. Und die Arminia hat es echt gut gemacht. Also auch dann Ortega, Torhüter von Bielefeld, hält den Strafstoß. Und dann hat eben Bielefeld auch gemerkt, so, hier ist noch was drin. Dann macht Klos endlich sein erstes Tor. Knoten löst sich und ja, dann wie gesagt, Klos hat danach auch noch die Chance zum 2-2, kann es machen. Nilsson hat die Chance zum 2-2 ganz am Ende Und deswegen ist es extrem ärgerlich für die Arminia, dass man dort nicht irgendwie einen Punkt hat mitnehmen können. Aber trotzdem, die haben alles in die Waagschale reingeworfen, überhaupt keinen Vorwurf, alles gut. Und jetzt kommen für die Arminia in den nächsten 4 Spielen bis Weihnachten die Gegner, unter anderem Schalke, unter anderem Mainz jetzt nächste Woche, wo man dann eben punkten muss. Und dann wird sich eben auch zeigen, inwieweit Bielefeld in der Liga bleiben kann. Weil natürlich, in Leipzig musst du nichts holen, das ist eine Floskel, die ich jetzt raushaue, ich weiß. Aber da musst du nichts holen, da kannst du auch als Bielefeld eigentlich kaum was holen. Und deswegen haben sich da sehr, sehr ordentlich aus der Affäre gezogen und ja, Mund abputzen und weitermachen. Ganz einfach.
Ja, das stimmt. Ich finde, bei RB Leipzig kommt jetzt in den letzten Wochen auch oft diese Belastung so ein bisschen zum Tragen. Ich habe das schon gegen Frankfurt gesehen. Ich habe das jetzt unter der Woche gegen Paris gesehen. Es fehlt diese letzte Entschlossenheit vorm Tor. Das war jetzt auch wieder so. Sie haben natürlich sehr, sehr krass rotiert, ja. Auch das natürlich eine Qualität, die du dann auch eben erstmal haben musst, dass du neue, junge Spieler reinwerfen kannst gegen Arminia Bielefeld und dann trotzdem irgendwie mit 2-1 gewinnst. Aber ich finde es schon auffällig, dass die Champions League Clubs, also sowohl Dortmund als auch Leipzig und Bayern, Gladbach, komme ich später auch noch drauf zu sprechen, schon zumindest ein paar Probleme aktuell in der Liga
haben. Wobei ich da dir ein bisschen widersprechen muss, also Entschlossenheit vor dem Tor, das hat jetzt aus meiner Sicht nicht viel damit zu tun, dass die Belastung haben. Also das hat was damit zu tun, dass es da ein bisschen an Qualität fehlt, ganz einfach. Das sieht man bei Leipzig, das siehst du bei Gladbach so, die machen 4 Dinger gegen Schalke, weil sie einfach die Dinger machen. Und Leipzig hat momentan einfach Probleme, weil sie einen haben, der da vorne, Werner hat letztes Jahr da die unfassbar viele Tore gemacht und so einer fehlt da momentan. Zürlot kann es bislang nicht im Ansatz, also kann seine Verpflichtung noch nicht im Ansatz rechtfertigen. Paulsen, ja, macht immer mal wieder ein Tor, aber ist jetzt auch
ja,
kein
aber ich finde,
richtiger Goalgetter. Und also für mich hat Entschlossenheit vorm Tor, hat jetzt, also die Tore machen, hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, ob man jetzt ausgeholt ist oder nicht. Also
weiß ich nicht. Ich finde gerade den Spielstil von RB halt sehr, sehr spannend. Und am Anfang der Saison haben sie ja ohne Stoßstürmer gespielt, weil Sørloth war eben noch nicht, da. Paulsen, meine ich, war sogar verletzt, außer Form zudem. Und dann hast du am Anfang erstmal ohne Stürmer gespielt, dann mit Forsberg so eine verkappte Neun, mit Olmo sich abgewechselt. Das hat ja sehr, sehr gut funktioniert und da haben sie auch viele Tore gemacht. Aber seit ein paar Wochen hapert es einfach so ein bisschen. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich würde nicht sagen, dass es Qualität ist. Ich würde dir komplett zustimmen. Sørloth bislang eine Enttäuschung. Aber auch dem sollte man noch seine Zeit geben. Ganz, ganz klar. Und Leipzig, und das muss man halt unterm Strich ganz deutlich sagen, gewinnt dennoch mit 2-1 gegen Arminia Bielefeld. Und das ist ja so ein Spiel, das Dortmund jetzt beispielsweise verloren hat. Also die 3 Punkte bleiben in Leipzig. Ja, Leipzig bleibt vorm Topspiel nächsten Samstag gegen den FC Bayern einfach auch im Rennen um die Herbstmeisterschaft. Und um nichts anderes geht es ja aktuell.
Ich sag ja, wie gesagt, also man hat schon gesehen, dass die auch eine gewisse Belastung haben. So, das hast du eben daran gesehen, dass die am Ende wirklich auch noch den Ausgleich hätten bekommen können. Aber das sind für mich Faktoren, dass es dann eben in der Defensivarbeit nicht stimmt. Oder dass es da im Mittelfeld auch, da wurde auch nicht mehr richtig zurückgearbeitet. Und auch dieses Umschaltspiel, was RB sonst so stark macht, da hat es eben auch gehabert. Und das hat dann für mich auch was mit der Belastung zu tun. Aber der Riecher vorm Tor, der fehlt mir momentan einfach ein bisschen. Das hast du auch in Paris gesehen, wo die auch durchaus Chancen hatten, aber den Ball einfach nicht reinmachen. Und das ist dann, also wenn das keine Qualitätsfrage ist, ja, was ist es denn dann? Ne? Natürlich, die brauchen ein bisschen, bis sie reinkommen. Jetzt auch nach Werner, die müssen das komplette System umstellen, völlig klar. Aber Stand jetzt, gibt es da eben ein paar Problemchen, sag ich mal. Weshalb ich jetzt nicht sehe, dass RB jetzt also auch in den nächsten Wochen ganz oben angreifen wird. Sprich, die Bayern wirklich angreifen. Also jetzt gegen Bielefeld, natürlich, da gewinnst du dann 2-1. Aber jetzt gegen die Bayern, glaube ich, natürlich hat es jeder schwer, aber da wird schon eine deutliche Geschichte werden. Gehe ich mal von aus.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, wir reden ja gleich noch über die Bayern, die ja sicher auch gerade nicht in Topform sind. Sprechen wir gleich drüber. Jetzt würde ich mit dir ganz gerne erstmal über das 6-Tore-Spektakel in Berlin sprechen. Eintracht Frankfurt zu Gast bei Union. Ja, Union sehr, sehr formstark. Frankfurt seit 5 Spielen sieglos. Bleibt sieglos. Am Ende ist es ein 3-3. Wahnsinnsspiel. Unglaublicher Start von Union. Frankfurt kommt dann zurück, dreht das Spiel sogar, kann am Ende aber nicht gewinnen, weil Max Kruse dann nochmal seinen linken Hammer auspackt und man sich fragen muss, warum spielt der eigentlich nicht für die Nationalmannschaft? Also Wahnsinnsspiel. Ich wiederhole mich hier schon wieder. Hat ähnlich wie das Freitagabendspiel wahnsinnig Bock gemacht zuzuschauen.
Ja, vor allem, was bei Frankfurt wieder aufgefallen ist, schwache Anfangsphase gehabt, dann sich aber wirklich reingearbeitet und nach 25 Minuten waren sie dann auch wirklich die bessere Mannschaft und machen dann auch irgendwo zurecht noch diese beiden Tore, obwohl sie halt eigentlich zu dem Zeitpunkt schon 0-4 hätten hinten liegen müssen, weil Union wirklich, die haben das Spiel sowas von bestimmt, aber dann doppelter Kopfball von Silva, vor allem den zweiten, macht er natürlich überragend. Schön mit dem Hinterkopf, nickt er ihn ein, mit dem Nacken auch irgendwie ganz, ganz komisch. Für mich ist sowas wirklich Kategorie Tor des Monats, auf jeden Fall. Ja, und dann zweiter, das war ein offener Schlagabtausch, macht dann erst die Eintracht das 3-2, dann macht Union das 3-3. Und ja, da sieht man eben auch Union dieses Jahr. Kruse tut den halt wahnsinnig gut, weil das so ein bisschen dieses fehlende Element war. Die hatten, hinten ist Union eigentlich letztes Jahr wirklich stark gewesen, das hat Union ausgezeichnet. Kompakte Defensive, vorne aber nicht viel los. Ja. Und jetzt zeichnen sie halt wirklich aus, dass sie in der Regel hinten immer noch stabil sind. Nehmen wir jetzt mal diese drei Gegentore meinetwegen raus. Aber normalerweise sind die immer noch hinten stabil. Und vorne haben sie jetzt halt ein spielerisches Element mit dem Kruse, was sie vorher so nicht hatten. Und da merkt man eben auch, der Kruse, wie der zum Beispiel den Geraldo Becker aus in Szene setzen kann, er ist einfach überragend. Und deswegen kann man nur riesengroßes Lob auch an Oliver Runert aussprechen, was die jetzt dort im Transfersommer getan haben. Weil die haben genau die richtigen Spieler geholt, auch mit Teuchert, eine schöne Verpflichtung für die Breite des Kaders. Ja, und wie gesagt, das ist eben bei Union für mich jetzt der wesentliche Unterschied zum letzten Jahr, eben diese Torgefahr.
Genau, du kannst eben jetzt automatisch mit diesen Teams, Eintracht Frankfurt, auch natürlich Wolfsburg, Köln, Augsburg mithalten. Du bist nicht mehr der Underdog und im letzten Jahr als Aufsteiger Union Berlin erstmals in der Bundesliga warst du immer Underdog. Das ist jetzt eben nicht mehr so. Du kannst mittlerweile ins Spiel gehen gegen Frankfurt und sagen, ey, wir wollen hier gewinnen, und du hast vollkommen recht, Union hätte 4-0 führen müssen und dann hätte Frankfurt da gar nichts mehr gesehen. Am Ende allerdings, muss ich sagen, hätte Frankfurt wiederum auch das Spiel gewinnen können. Nachdem sie diese Partie dann gedreht hatten, sah es ja auch ganz gut aus, ja, für die Hessen. Aber am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Erste Halbzeit, sehr, sehr starke Berliner, gerade zur Anfangsphase. Dann wurde Frankfurt immer stärker und sehr, sehr stark. André Silva, hast du gerade angesprochen, komme ich später persönlich auch nochmal drauf zu sprechen. Unfassbar guter Stürmer und am Ende haben wir zwei geile Teams gesehen, die viele, viele Tore schießen können.
Ja, und wenn man jetzt natürlich nochmal bilanziert, muss man auch ganz klar sagen, für Union ist dieser Punkt überragend. Also gegen Eintracht, da rechnen wir jetzt auch nicht unbedingt damit, dass man da einen Punkt holt zu Hause. Aber für Frankfurt natürlich ein bisschen wenig, um eben auch diesen Anschluss nach oben, sag ich mal, zu halten. Weil wenn man das jetzt mal anschaut, Frankfurt 12 Punkte, Platz 6 Union, 16 Punkte, gut, sind 4 Punkte, aber es wäre natürlich wichtig, da jetzt mal ranzurücken. Und das wäre gut gegangen mit so einem Spiel, weil nächste Woche kommt Dortmund, die sind jetzt auch angepiekst, die müssen da wieder auf jeden Fall gewinnen. Und ja, hätte der Eintracht auf jeden Fall gut getan, das Ding zu gewinnen. Aber was soll's, so ist Fußball, so steht es eben am Ende unentschieden. Und ja, würde ich sagen, können wir auch gleich zum nächsten Spiel kommen, denn gab ja noch ein Unentschieden am Samstagnachmittag, Augsburg gegen Freiburg. Und ja, das ist ja eigentlich so ein, wenn man das Spiel hört, eigentlich dumm von mir, dass ich dort 2-1 für Augsburg getippt habe, weil das ist ja eigentlich ein klassisches 1-1 Spiel, wenn man das so hört, haben auch viele getippt und da finde ich, kann man halt auch wenig zu sagen. Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber Freiburg vielleicht ein bisschen zwingender in der ersten Halbzeit, geht dann auch relativ früh in der zweiten Halbzeit in Führung oder Mitte der zweiten Halbzeit und da macht halt Vargas so ein abgefälschtes, komisches Tor da, steht es halt am Ende 1-1, Freiburg wird sich natürlich ein bisschen beklagen, weil das Tor eben echt bitter war, echt unglücklich gefallen ist und sich dann natürlich Christian Streich dann auch am Ende hinstellt und sagt, ja, das passt eben zur momentanen Situation bei uns. Deswegen stehen wir da unten drin, weil wir es eben nicht hinbekommen, solche Spiele mal irgendwie dreckig 1-0 zu gewinnen.
Ja, also die erste Halbzeit war unterirdisch, wie ich finde. Nicht unbedingt vom SC Freiburg, die haben schon viel versucht. Sie mussten eine Reaktion zeigen nach dem 0-3 gegen Mainz letzten Sonntag. Haben das gewissermaßen von der Einstellung, wie ich finde, ganz gut gemacht. Zwingend genug waren sie dann allerdings auch nicht, Augsburg natürlich auch nicht und dann in der zweiten Halbzeit war es etwas besser, auch von beiden Teams. Ich finde, es geht dann auch in Ordnung. Ich hätte Freiburg leichte Vorteile zugesprochen während der Partie. Vor der Partie natürlich Augsburg leichter Favorit gewesen, allein aufgrund der tabellarischen Situation. Deshalb kann ich auch verstehen, weshalb du da auf ein 2-1 getippt hast, aber 1-1. Ich glaube, die Einschaltquoten bei Sky waren also beim Einzelspiel sehr, sehr gering. Und das Ganze, wenn man sich das Spiel anschaut, leider auch zu Recht. Ja, viel verpasst hat man zumindest nicht.
Das ist ja so eine grundlegende Situation. Also ich tue mich immer schwer damit, das jetzt genau zu beurteilen, ob das Spiel jetzt unterirdisch war, ob es schlecht war, weil ich finde immer, in so einer, ich habe die Konferenz geschaut am Samstagnachmittag und natürlich auch nochmal eine Zusammenfassung, aber das ist halt immer schwierig, das da jetzt genau mitzubekommen. So, man hört da natürlich das vom Kommentator, was er sagt, aber ich habe mir da jetzt irgendwie nicht so ein eigenes Bild machen können. Und ich weiß nicht so, war es jetzt wirklich so schlecht, haben die wirklich beide so schlecht gespielt, kann ich halt echt so nicht beurteilen, weiß ich nicht.
Du hast aber vollkommen recht, nein, also das muss man auch an der Stelle mal ganz kurz erwähnen. Es ist ja nicht so, dass wir hier alle 9 Bundesligaspiele a 90 Minuten schauen. Eben, das genau. Funktioniert natürlich nicht. Unsere Einordnungen berufen sich auch auf die Meinung von Kommentatoren, das ist Fakt. Aber ich habe mir beispielsweise bei DAZN nochmal die lang heißt in dem Fall 6 Minuten, Zusammenfassung angeschaut. Und da sagte der Kommentator dann eben auch, und man hat es ja auch gesehen, zumindest wurde es so zusammengeschnitten, sagt er, dass die erste Halbzeit gar nichts war. Und dann muss man natürlich so ein gewisses Vertrauen haben. Ich möchte auch gar nicht bewerten, ob das jetzt die schlechteste erste Halbzeit der Saison war oder nicht. So, da weiß ich natürlich nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Aber ich denke, dieses 1:1 spricht einfach Bände und dabei können wir es auch.
Da muss man nicht viel Worte drüber verlieren.
Ja ganz anders.
Stuttgart-Bayern. Genau. Ja, das war natürlich ein schönes Spiel, kann man nicht anders sagen. Stuttgart, wie immer in letzter Zeit, ja wirklich sehr, sehr forsch gespielt. Hätte eigentlich nach dem 1-0, fand ich sehr ärgerlich, das 2-0 und das 3-0 machen müssen. Und dann sind es halt die Bayern, ne? Drehen sie das Spiel vor der Pause und dann war mir eigentlich klar, jetzt wird es wahrscheinlich durch sein.
Ja, also ich hatte schon vorm Spiel ein ganz komisches Gefühl aus Bayern-Sicht. Es war ähnlich wie vor der Partie gegen Werder am letzten Samstag. Natürlich bist du als Triple-Sieger Favorit, wenn du nach Stuttgart fährst. Aber die Stuttgarter haben in den letzten Wochen einfach einen richtig attraktiven Fußball gespielt. Und ich hatte schon so eine gewisse Vorahnung, was passieren könnte, weil eben diese schnellen Spieler, die Stuttgart einfach zweifelsohne hat, den Bayern gefährlich werden können. Und das sind sie dann auch geworden. Dann hast du auch einen Manuel Neuer, der ja eigentlich in der Form seines Lebens ist, der sich dann da beim 0:1 verschätzt. Sowas kann ja mal passieren. Das liegt aber einfach auch nur an der geballten Offensivpower der Stuttgarter, die das dann eben auch mal erzwingen. Dann, klar, können sie es 2-0 machen, machen ja sogar das 2:0, wird dann zurückgepfiffen. Aus meiner Sicht ist das auch okay, auch wenn man sich da nicht hätte beschweren können, wenn es zählt. Ich finde es
ganz kurz, war das 2-0 oder war das 2-1?
Ich bin der Meinung, es war das 2-0.
Ich glaube, war das nicht direkt nach dem 1-1?
Dann
unmittelbar, war das, ich meine nämlich in der Konferenz hat man noch die Bayern jubeln.
Du hast recht, stimmt. Genau, ja. Genau. Die Bayern haben den Ausgleich gemacht. Sorry, ja, das ging dann Schlag auf Schlag. Genau, so war es. Also die Bayern machen den Ausgleich und Stuttgart kommt richtig stark wieder. Förster dann mit dem 2:1, aber wurde dann, wie gesagt, zurückgenommen. Zu Recht aus meiner Sicht, auch wenn man sich, wie gesagt, nicht hätte beschweren dürfen, wenn das Tor
also ich generell weiß nicht. Fahrig. Natürlich, fahrig, er wird da leicht gezogen, der Neuer. Aber ob dich das da jetzt so richtig aus dem Tritt rausbringt, er guckt dann schon wieder so Fragen zum Schiedsrichter und ganz ehrlich, ich kann jeden Stuttgarter verstehen, der sich darüber richtig aufregt, weil also aus meiner Sicht hätte man es auch durchaus laufen lassen können. Natürlich ist das ein kleiner, er zieht leicht, aber das ist, für mich schwierige Situation, aber war jetzt für mich nicht kriegsentscheidend. Und dass dann der Videobeweis eingreift, weiß ich nicht, weil für mich war es keine glasklare Fehlentscheidung. Und das heißt ja eigentlich, Videobeweis greift bei glasklaren Fehlentscheidungen ein. Und deswegen war es eine Tatsachenentscheidung vom Schiri, das Tor zu geben. Und aus dem Grund hätte ich gesagt, muss es auch zählen. Ist meine persönliche Meinung. Kann man anders drüber denken, aber ja.
Meiner Ansicht nach ist es so, wenn der Videoschiri zu dem Entschluss kommt, Manuel Neuer ist genau deshalb aus dem Tritt gekommen, weil eben er von Koulibaly gehalten wurde, ist es eine klare Fehlentscheidung insofern, dass da eben ein Kontakt war, die der Schiedsrichter nicht wahrgenommen hat und daraus dann eben ein Tor entstanden ist. Ja, aber da gebe ich dir auch recht. Ich glaube nicht, dass ein Manuel Neuer dann da hinfällt, weil er kurz gehalten wird. Dafür ist er dann doch zu kräftig und am Ende ist es aber trotzdem, und das finde ich halt immer so, wenn man jetzt mal ein bisschen schaut und das ist dann hier wieder Bayern-Bonus und so weiter, sehe ich eben nicht so. Ich glaube, das hat nichts mit Bayern-Bonus zu tun. Das ist dann wieder das grundsätzliche Problem. Wann hast du eine klare Fehlentscheidung vorliegen und wann nicht? In dem Fall ist es wieder so eine klassische Situation. War es jetzt eine oder nicht? Und ich möchte das irgendwie gar nicht beurteilen. Ich bin da eher auf der Seite des Schiedsrichters, kann aber auch die Gegenseite vollkommen verstehen.
Ja, das ist halt echt ärgerlich, weil es wäre das 2-1 für Stuttgart gewesen, direkt nach dem 1-1 optimaler Zeitpunkt, auch kurz vor der Halbzeit. Wäre interessant gewesen, wie die Bayern dann darauf reagieren, denke ich mal. Und deswegen, gut, das ist deine Sicht. Wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Für mich darf da wirklich ein Videoschiri nicht eingreifen, was auch Materazzo danach sagt. Aber wie gesagt, ist halt bitter für die Schwaben, weil hätten sie da das 2-1 gemacht, ey, dann haben wir da ein richtiges Spiel, glaube ich. Weil die Bayern 1-1, bisschen Euphorie und dann direkt wieder das 2-1 fangen, ich glaube, dann hätten sie sich nochmal ein bisschen schwerer getan und wäre auf jeden Fall für das Spiel cool gewesen. Aber kann man nicht ändern, ist so gelaufen. Und dann in der zweiten Halbzeit muss natürlich auch klar sagen, haben es die Bayern dann auch irgendwie verdient, weil sie das gut verteidigt haben. Ich glaube, kaum noch etwas zugelassen haben, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und dann noch vorne das dritte, dann Costa, das ist dann halt die individuelle Klasse in der 88. legt er noch einen drauf, ne, und dann ist das Ding durch. Also aufgrund der zweiten Hälfte auf jeden Fall dann verdient. Ist ein Arbeitssieg, aber also ich würde das so einordnen, dass es in Ordnung geht für die Bayern.
Genau, also der Sieg geht in Ordnung. Hansi Flick hat nach dem Spiel gesagt, mit dem Fußball gewinnst du aktuell keinen Schönheitspreis. Das ist ja auch nicht der Plan. Zurzeit geht es eben darum, einfach die Punkte zu holen. Das tun sie in den meisten Spielen zumindest. Jetzt haben sie wieder 3 Punkte geholt, Tabellenführung verteidigt. Aber du merkst, so diese zunehmende Belastung sorgt eben auch dafür, das ist jetzt überhaupt gar kein Bayern-Problem, aber generell ist, dass eben viele Spieler jetzt ausfallen und jetzt, glaube ich, 4 insgesamt bei den Bayern zumindest ja verletzt raus sind und jetzt erstmal behandelt werden müssen. Da muss man schauen, was passiert. Wie gesagt, ist jetzt kein alleiniges Bayern-Problem, aber das ist eben in dieser Saison sehr speziell und ich lasse das auch so ein bisschen gelten. Also es kann auch alles Zufall sein, aber es gibt schon sehr, sehr viele Muskelverletzungen aktuell.
Ja, klar.
Ich denke das schon, dass es auch einfach was dann zu tun hat.
Das ist schon hart für die Spieler momentan, aber die Bayern haben jetzt natürlich den Vorteil, Champions League sind sie durch, sind sie erster durch, können sie aus meiner Sicht auch bei Atletico am Dienstag jetzt, können sie auch mit der absoluten B-Mannschaft auflaufen. Das ist durch, aber ja, Nils, ich würde sagen, wir haben gleich noch 3 Spiele, über die wir quatschen, unter anderem Schalke, die ja wieder mal deutlich verloren haben. Dann haben wir noch 2 Sonntagsspiele, beide unentschieden. Ja, und ich würde sagen, darüber sprechen wir gleich nochmal weiter nach der kurzen Werbung.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Schalke 04 im Tabellenkeller und sie bleiben es auch. 1-4 verloren bei Borussia Mönchengladbach. Man konnte es ja erwarten und jeder, der da auf einen Schalker Punktgewinn gewettet hat, muss ja nahezu verrückt sein. Aber, und das sei einmal ganz kurz lobend erwähnt, Schalke 04 hat Leben bewiesen. Da war ja sowas wie ein Puls oder ein Herzschlag zu spüren, gerade in der Anfangsphase, in der ersten Halbzeit. Schalke lebt, verliert trotzdem mit 1-4 und es klingt so komisch, aber es ist wahrscheinlich mit die beste Saisonleistung gewesen.
Ja, also vor allem was die ersten 30 Minuten angeht, muss man echt sagen, war ich auch überrascht. Haben sie wirklich gut gespielt mit einem wirklich sehr engagierten Marc Uth auch, der das Tor dann auch auf Rahman super schön vorlegt und dann auch echt ein klasse Tor, so, ne? Krasse Schalke, wenn man solche Tore macht, dachte ich mir so. 1-1, dann sind sie eigentlich wieder drin im Spiel, aber haben halt hinten wirklich so eklatante Schwächen wieder gezeigt. Also, weiß ich auch nicht wirklich, wie man da rauskommt, weil wenn man sich das erste Tor anschaut, da stehen die mit 3 Mann auf der Linie. Ich meine, da muss doch einer muss das Ding dann nochmal weghauen. So, da Wahnsinn, muss einer gegenhauen, dann fällt das Ding nicht. Das zweite Tor über die rechte Verteidigungsseite von Ludewig, den ich generell katastrophal fand. Also ist ein junger Spieler, aber reicht für mich einfach nicht für die Bundesliga. Und dass man es dem Gegner so einfach macht, da Tore zu erzielen, da muss man sich halt auch nicht wundern, wenn du dort verlierst. Also in Gladbach verlieren ist natürlich jetzt auch kein Beinbruch und wie du eben schon gesagt hast, damit rechnet auch jeder. Aber es ist irgendwie schon besorgniserregend, wobei natürlich diese ersten 30 Minuten, die geben, denke ich mal, mehr als nur ein Fünkchen Hoffnung. Also wirklich mehr. Das ist, das war wirklich schon ganz guter Fußball und daran muss man jetzt auch irgendwie anknüpfen.
Genau, also das muss jetzt das Ziel sein, dass du daran anknüpfst, dass du versuchst, irgendwie dir daraus Motivation zu ziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das klappt. Ich denke, das war ja schon relativ wichtig, überhaupt mal wieder auch aus dem Spiel heraus ein schönes Tor zu erzielen. Du hast gerade gesagt, Marc Uth, eine traumhafte Vorlage, auch Benito Rahman, sehr, sehr guter Abschluss. Gerade die Offensive war ja immer das Riesenproblem der Schalke, weil einfach nichts passiert ist vorne. Und diese Spieler brauchen jetzt mal Erfolgserlebnisse. Auch wenn du jetzt 1-4 verloren hast, immerhin hast du mal wieder im Ansatz gezeigt, dass du Fußball spielen kannst. Und die kommenden Wochen werden weiterhin ja einfach spannend. Ich hoffe irgendwie für Schalke, dass sie jetzt weiter mutig spielen, dass sie irgendwann vielleicht so ein Spiel mal mit einem Punkt gewinnen oder vielleicht sogar mit einem Sieg beenden, um dann vielleicht aus dieser richtig krassen negativ 25 Spiele ohne Sieg-Serie ja, entfliehen können.
Ja, und man muss ja auch ganz klar sagen, jetzt haben sie nächste Woche noch Leverkusen. Sprechen wir gleich drüber, die sind auch sehr ersatzgeschwächt, aber schwierig zu Hause. Vor allem, weil sie sich in Heimspielen auch gefühlt noch mal schwieriger tun als auswärts, ist so momentan meine Gefühlslage. Aber danach kommen, meine ich, auch noch Gegner vor Weihnachten, die du wirklich schlagen kannst. Unter anderem auf jeden Fall Bielefeld. Köln, meine ich, müsste auch noch kommen. Und ja, das sind dann eben die Spiele, wo es drauf ankommt. Und da musst du dann eben punkten. Weil ich habe ja immer gesagt, so diese Schlagdistanz ist da. Und deswegen sind sie immer noch in einer ganz guten Ausgangslage. Aber jetzt gerade auch durch den Sieg von Köln, der den FC mit Sicherheit auch ein bisschen pushen wird, muss man eben schauen, dass man diesen Anschluss jetzt nicht zügig verliert. Und deswegen brauchst du dringend Punkte und brauchst halt auch mal irgendwie überraschende Punkte. Also nächste Woche gegen Leverkusen wird natürlich schwierig, aber weiß ich nicht, vielleicht mit ein bisschen Glück. Und wenn du hinten mal besser stehst, dann machst du vorne irgendwie ein Tor, gewinnst du doch mal 1-0. Sowas brauchen
ja, du siehst es ja. Du siehst es ja anhand vom 1. FC Köln. Also es geht schon. Du brauchst diese Standardgefahr, weil das sind die einfachsten Tore, die du gegen Top-Teams erzielen kannst. Ja, da kommt es dann eben auch auf andere Sachen, so wie Wille und sowas an.
Aber da fehlt natürlich jetzt mit Sané auch der Standardspieler schlechthin eigentlich. Ne? Das ist natürlich auch noch
genau. Ein bisschen bitter. Genau. Dafür Ozan Kabak eigentlich, ja, beim VfB Stuttgart in der Abstiegssaison ja sehr, sehr viel Torgefahr bewiesen.
Aber jetzt bei Schalke auch irgendwie?
Nein, gar nichts. Also Das muss man jetzt einfach erstmal abwarten. Ich will nur ein bisschen Mut machen, vielleicht, also gegen Leverkusen wäre es ja utopisch zu sagen, hier, wir gewinnen hier mal eben so. Nein, die Zeiten sind vorbei. Trotzdem, es war sehr, 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 sehr gut zum Teil, gerade in der ersten Halbzeit. Schalke mit 3 Punkten nach wie vor Tabellenschlusslicht. Aber auch das hast du gerade gesagt, wenn die jetzt mal gegen Bielefeld und Köln gewinnen würden, das wären 6 Punkte, dann bist du mit 9 Punkten, Stand jetzt 13. und die Welt sieht schon wieder ganz anders aus. Also da ist noch nichts verloren, trotzdem bleibt die Situation für den FC Schalke ganz, ganz schwierig.
Klar, da ist noch nichts verloren, aber was man natürlich bei so einer Rechnung bedenken muss, die anderen Punkten halt auch, ne? Die spielen jetzt auch gegeneinander. Bielefeld, nächste Woche gegen Mainz, da wird gepunktet, da wird einer die Punkte holen. Und das ist eben auch das verdammt Gefährliche. Das heißt, wenn die anderen auch punkten, dann musst du eben erst recht. So. Und dann brauchst du auch mal einen Dreier, um eben dran zu bleiben. Auch wenn du dann immer noch 18. bist. Das kann jetzt gut vorkommen in den nächsten Wochen, weil die Teams eben unten auch gegeneinander spielen. Du kannst, dass du immer noch letzter bist. Aber du brauchst es eben, um irgendwie im Ansatz dran zu bleiben. Und das ist eben ganz wichtig jetzt, bevor man sich dann im Januar irgendwie versucht, neu aufzustellen und auch mit 2-3 Neuzugängen. Ich weiß nicht, wie die finanziert werden sollen und alles, habe ich keine Ahnung von. Aber dann irgendwie ein bisschen besser reinkommst.
Das ist, ich glaube, da kann man auch keine Ahnung haben, weil das ja nahezu unmöglich sein wird. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass sie mehr wieder als Einheit aufgetreten sind. Marc Uth ja letzte Woche noch mit diesem fast schon Hass-Interview. Also es war ja sehr, sehr emotional nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Jetzt in der ersten Halbzeit mal wieder mit einer sehr, sehr guten, ansprechenden Leistung. Was ich dann allerdings schon wieder echt scheiße, und das kann man ja einfach mal so sagen, fand, ist, dass Benito Rahman, nachdem er sein Tor erzielt hat, und ich meine, für den lief es jetzt ja seit er bei den Königsblauen spielt auch nicht gerade rosig, ja, jetzt hat er das Tor, das wichtige 1-1 erzielt, aber er jubelt nicht unbedingt mit seinen Mitspielern und pusht die anderen und damit mal wieder so ein Teamgedanke, so eine riesen Euphorie innerhalb des Teams entsteht. Nein, er nimmt sich den Ball und macht so ein Babybauch-Kussjubel für seine Family zu Hause, wo ich irgendwie dachte, das ist alles so selbstdarstellerisch, das kannst du in diesen Zeiten eigentlich nicht gebrauchen, beziehungsweise da kann man auch einfach mal drauf verzichten. Das ist ein generelles Problem im Profifußball, wie ich finde. Aber dann gerade, wenn es scheiße läuft, sollte man darauf meiner Meinung nach mal verzichten, weil die Fans, ja, die sind auf Schalke richtig sauer und die wollen jetzt einfach nur, dass man sich für den Verein zerreißt. Nicht für die Millionen, die sie kassieren, um dann dem Baby ein 4 Millionen Euro teures Bett zu kaufen. Also da ist nicht der Sinn hinter. Muss man einfach mal so sehen oder kann man mal so sehen. Ich sehe gar nichts gegen Benito Rahman übrigens an der Stelle.
Ja, da bin ich bei dir, das muss nicht sein. Genaue Gründe kenne ich da jetzt auch nicht, aber klar, also verstehe ich auch nicht, finde ich generell immer irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Tor mache als Innenverteidiger, dann würde ich, also gut, wenn man mal ein Tor macht als Innenverteidiger, ne, dann gehe ich auch zu demjenigen sofort hin, der die Vorlage gemacht hat. Ich finde, das hat auch irgendwas mit Respekt zu tun, vor allem, wenn das so ein genialer Ball war von Uth. Ja, hat das für mich was mit Respekt zu tun, dann auch zu ihm zu gehen, erstmal zu danken so und dann eben mit ihm zu jubeln. Ja, sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber klar,
ich überhaupt weiß auch nicht, was du meinst. Nein, das ist mir nur aufgefallen irgendwie und da dachte ich, unglücklich, gerade in dieser schwierigen Situation, in der Spieler suspendiert werden, die sich da irgendwie daneben benehmen, ja, aber wie gesagt, gar nichts gegen Benito Rahman, alles gut, ist ein generelles Ding in der Bundesliga. Ja. So, Yannick, jetzt kommen wir zu einer torlosen Partie dieses doch recht torreichen Spieltags. Bayer Leverkusen kann nicht Tabellenzweiter werden, weil sie gegen Hertha nicht gewinnen können. Also ein 0-0. Ich habe das Spiel, um ehrlich zu sein, bislang noch nicht gesehen, auch nicht in der Zusammenfassung. Aber du sagtest ja eingangs, dass du dieses Wahnsinnsfußballwochenende hattest. Also klär mich auf, Yannick, was war los?
Ja, ich habe so ein bisschen nebenbei laufen gehabt, habe das auch nicht hundertprozentig geschaut, sag ich mal. Aber ja, komisches Spiel. Also man dachte so, Leverkusen Hertha, das wird ordentlich abgehen, da wird es ordentlich zur Sache gehen, was Tore angeht. Dann schaue ich mir die Aufstellung von Leverkusen an und dann sieht man schon, ich meine, drei Feldspieler hatten sie auf der Bank. Zwei Torwerte, drei Feldspieler auf der Bank. Und da sieht man, Leverkusen kam wirklich mit dem allerletzten Aufgebot. Alario unter anderem auch nicht dabei, hat auch leichte Blessuren und echt, also Leverkusen ein bisschen gekennzeichnet jetzt auch von der Europa-League-Reise. Haben jetzt ja gegen Beersheba zuletzt gewonnen und sind jetzt auch so gut wie dort in der nächsten Runde. Aber das merkt man ihnen halt schon an. Also die gehen momentan auf der letzten Rille. Und deswegen, wie Peter Bosch es nach dem Spiel auch gesagt hat, da musst du eben mit so einem Unentschieden zufrieden sein. Er sagt, in der letzten Saison hätten sie so ein Spiel noch verloren. Jetzt spielen sie halt 0-0. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Also es war relativ highlightarm. Es gab kaum Chancen auf beiden Seiten. Demir bei einem guten Schuss gehabt. Am Anfang Luke Bakio, gute Chance für Hertha. Und Hertha muss halt auch das Positive draus sehen. Also Hertha fällt auf, in Leverkusen, glaube ich, jetzt von den letzten 4 Gastspielen nur 1 verloren. Das kann, denke ich mal, nicht jedes Mittelfeldteam, sag ich mal, aufweisen in Leverkusen, die ja wirklich eigentlich relativ heimstark sind. Sehr gut und jetzt vor allem offensiv hat es mal nicht geklappt, haben sie mal nicht getroffen, aber Leverkusen hat es auch wirklich ganz gut verteidigt, waren auch wenig Räume da. Aber bei Hertha eben viel wichtiger, dass da mal hinten die Null stand. Sehr wichtig und deswegen, denke ich mal, ist der Punkt für Hertha auch völlig in Ordnung und für Leverkusen auch, weil du hast es angesprochen, sie hätten Zweiter werden können, aber wenn es von den Kräften einfach nicht drin ist und wenn du da mit diesem letzten Aufgebot hinkommst, dann ist das eben mal so. Am Ende hat Peter Bosch einmal ausgewechselt, nur Jedwai wurde eingewechselt. So, und dann ist es so, nimmst du einen Punkt mit, alles gut, 0-0,
passt. Ja, du hast ja gerade auch gesagt, diese Euroleague-Reisen sind auch wirklich kräftezehrend und du hast immer diesen Donnerstag-Sonntag-Rhythmus. Der ist schon verdammt hart und den hat Wolfsburg im Übrigen in diesem Jahr nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Erfolgssträhne etwas damit zu tun hat, dass der VfL, und das wird sich, denke ich, in den nächsten Wochen auch noch mehr zeigen, eben nicht diese Dreifachbelastung hat. Ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ja,
ja.
Aber klar, Leverkusen gefällt mir trotzdem in diesem Jahr sehr, sehr gut. Die sind sehr stabil. Peter Bosch hat sein Team da geformt und auch Spieler wie dem hierbei. Ich meine, er saß zuletzt meist immer auf der Bank, hat heute, wenn ich das richtig gelesen habe, ein gutes Spiel gemacht und das ist natürlich auch schön für den Trainer mal zu wissen, dass du dich auch auf die anderen verlassen kannst, die ja sonst nicht gesetzt waren. Bei Leverkusen stimmt's aktuell, jetzt bist du 3 Punkte hinterm Tabellenführer, also komplett im Soll und deshalb da eine Krise aufzumachen, no way.
Nein, natürlich nicht. Die haben ja auch noch nicht ein Spiel verloren. Also genau, Krise ist ja völlig.
Genau, bei der Hertha sieht das Ganze schon etwas anders aus. Ich sage nicht, dass ein 0-0 bei Leverkusen schlecht ist, du hast gerade schon gesagt, ja. In Leverkusen ist es relativ schwer für diese ganzen Mittelklasse-Teams. Trotzdem muss man auch einfach mal das große Ganze sehen. Nach 9 Spielen hat Hertha nur 8 Punkte, das ist zu wenig. Du musst jetzt gewinnen, gewinnen, gewinnen. Gerade bei den Ansprüchen, die man dort hat. Das sagen wir leider zu häufig gefühlt in diesem Podcast.
Aber man muss auch ganz klar sagen bei Hertha, die haben jetzt schon gegen die besten Teams gespielt. Also die haben alle von oben gehabt. Und gut, das ist halt der Anspruch von denen, war halt irgendwie mit den oben auch im Ansatz mithalten zu können. Das können sie noch nicht, muss man so ganz klar einsehen. Aber bei dieser Betrachtung der Tabelle, wie gesagt, muss man sehen, von den 9 Spielen, wenn man sich das mal anschaut, Bayern haben sie gespielt, Leipzig haben sie gespielt, Leverkusen gespielt, Dortmund gespielt, Wolfsburg gespielt. Gegen die ersten 5 alle schon. Gladbach haben sie gespielt.
Und das also, Geile ist, gegen den 6. spielen sie nächste Woche. Ja. Das große Berliner Derby, ja. Hertha gegen Union, das wird ein Spektakel. Trotz Geisterspielkulisse, 100%. Ja. Also das wird richtig geil, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Auch aus sportlicher Sicht sehr, sehr lukrativ. Denk Hertha muss das Spiel dann aber für sich entscheiden. Ich glaube, weil Fall. Sonst ist die Hütte da am Brennen und Da brauchst du 3 Punkte und aktuell stufe ich Hertha nicht als Favoriten ein für dieses Spiel.
Ich schon. Also ich sag schon, Hertha, jetzt mal unabhängig von der Tabelle, ist für mich da der klare Favorit und ich gehe auch davon aus, dass die das Ding ziehen werden. Ist irgendwie mein Bauchgefühl beim Berlin-Derby. Jetzt, was den
ja, wir werden das Berlin-Derby mit Sicherheit im Anschluss Treffer-Tippspiel bei Instagram tippen. Genau, folgt uns übrigens auf Instagram, Anschlusstreffer-Podcast, wäre sehr, sehr, sehr nice von euch. Da tippen wir jedes Wochenende 3 Spiele. An diesem Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte Yannick ja leichte Vorteile. Erstmal seit einigen Wochen wieder. Ja, ja, Wahnsinn.
Endlich mal
Wahnsinn.
Ein bisschen Glück gehabt.
Genau, schaut da auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns da über jeden Abonnenten und jedes Like. Yannick, dann schließen wir den Spieltag ab mit Mainz gegen Hoffenheim. Auch das ein Spiel, ich habe das bei Augsburg gegen Freiburg schon mal anhand der TV-Quote versucht irgendwie darzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass es da ähnlich schwach war von einem Quotenausschlag. Am Ende ein 1:1. Ja, ich finde für Mainz relativ beachtlich. Aber, und ich habe das Spiel auch nicht gesehen, aber Hoffenheim, diese Dreifachbelastung, in der Liga läuft es einfach nicht, es passt so ein bisschen zur Saison, trotzdem hast du es nicht verloren. Von daher, wenn ich jetzt so einfach mal aufs Ergebnis schaue, ist das in Ordnung.
Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man sich Hoffenheim anschaut, die sind mittlerweile auch schon 9 Punkte, habe ich, wenn ich das richtig sehe, genau, 9 Punkte haben die. 4 Punkte noch vor Platz 16, hat man sich definitiv anders vorgestellt. Und wenn man so das große Ganze da betrachtet, dann musst du da sicherlich gewinnen in Mainz. Auch wenn die diese Dreifachbelastung haben, sie haben einen sehr, sehr großen Kader, hatten jetzt durch die Quarantäne auch wirklich Pech, dass da viele Spieler raus sind. Die sind aber größtenteils, sag ich mal, alle wieder dabei. Jetzt hast du sogar mit Pavel Kaderabek einen Spieler zu Hause lassen müssen, der normalerweise immer im Kader ist. Und deswegen hätte Hoffenheim das Ding sicherlich super, super gerne gewonnen. Hat am Ende einfach nicht gereicht, so, weil Mainz auch einfach jetzt gefestigter spielt. 3 Spiele in Folge ohne Niederlage. Was den Mainzern, das fällt echt bei Laien schon auf, müsste Laien auffallen, deutlich besser zukommt, ist jetzt diese Dreierkette, mit der sie spielen, weil sie wirken jetzt deutlich gefestigter. Wenn man sich die 3 hinten anschaut, Alexander Hack, dann hast du Jeremiah Saint-Just und Moussa Niakate da hinten drin und es ist echt top aufgebaut. Also Hack in der Mitte, der köpft dir fast alles raus da hinten, dann hast du 2 spielerisch starke Jungs, also auch wirkliche Stammspieler, die wirklich auch letztes Jahr schon Stamm gespielt haben mit Saint-Just und Niakate und das tut denen halt echt gut. Also man merkt wirklich, dass die hinten relativ solide entstehen und vorne, was mir echt aufgefallen ist, auch als Onisivo dann reinkam, die haben echt gute Laufwege drauf. Onisivo, Mateta auch sehr viel wieder bewegt, sehr viel Laufwege gehabt, hat dann auch mal einen Pfosten getroffen, setzt sich physisch sehr stark durch, knallt ihn dann einen Pfosten, Pech gehabt, hätten das Ding auch noch ziehen können. Aber, wie gesagt, am Ende ist der Punkt für Mainz in Ordnung. Und was ich da noch mal kurz sagen möchte, 10 Minuten vor Schluss kriegt der Geiger die rote Karte. Jonas Friedrich, Kommentator, meinte, das sei keine rote Karte gewesen. Schaut es euch gerne noch mal an bei den Highlights of the Zone. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das für mich eine glasklare rote Karte war. Weil ich meine, der Ball ist weit, weit weg und er trifft nur den Mann. Und für mich gibt es eine klare rote Karte nicht mehr. Und dann kam auch nochmal richtig Hektik rein. Hat irgendwie, Hoeneß hat dann zu Ruven Schröder von Mainz irgendwie rübergeschrien, hört auf, meinen Spieler zu beleidigen. Er sagt, das war noch Beleidigung. Das heißt, da kam nochmal richtig Hektik rein in das Spiel. Also ich würde mal sagen, 1-1 klingt erstmal sehr unspektakulär, aber war wirklich viel drin und schöner Spieltagsabschluss und hat Bock gemacht, sich auch mal so ein Spiel anzuschauen, auf jeden Fall.
Ja, schön, schön. Ja, ich saß gerade in der Bahn auf dem Weg nach Hannover, deshalb, wenn man das deutsche Internet kennt, ist das immer ein bisschen schwierig. Nee, aber klang gerade echt spannend. Ich habe dir gern zugehört, tatsächlich. Krass, hat der Hoeneß nochmal was drüber gerufen und so. Vielleicht hat er dann ja doch nochmal was vom großen Uli, ja, diese krasse sich beleidigen fühlen Art und so, finde ich gut. Freut mich, dass da ein bisschen Action und Power drin war, weil das braucht es ja auch. Ich meine, bei beiden läuft es einfach in dieser Saison noch nicht. Und mich freut es, ehrlich gesagt, für Mainz, dass sie es jetzt geschafft haben, mit einem neuen Trainer gefestigt aufzutreten. Das wird ihnen jetzt auch nicht Wochenende für Wochenende 3 Punkte bringen. Aber sie sammeln jetzt zumindest mal Punkte. Du hast angesprochen, 3 Spiele in Serie, nicht verloren.
Ja.
Und mühsam nährt sich das Mainzer Eichhörnchen.
Genau, also wie gesagt, für Hoffenheim wichtig, vor allem das Ding nicht noch am Ende zu verlieren, weil dann hängst du echt unten drin, weil dann hast du noch mit Mainz, momentan ist es ein direkter Konkurrent, wenn man auf die Tabelle schaut jetzt mal, hast du nochmal stark gemacht und dann bist du wirklich noch weiter unten im Schlamassel drin. Deswegen wichtig für Hoffenheim eben dann irgendwie dieses 1-1 über die Zeit zu retten. Ich glaube, allein in der Nachspielzeit hatte Mainz noch 5 Ecken oder 4 Ecken. Also echt Wahnsinn. Die haben echt gedrückt. Hätten das Ding auch noch echt gewinnen können. Aber wie gesagt, für Hoffenheim sehr wichtig und ja, schöner Spieltagsabschluss gewesen.
Spieler des Spieltags.
Für mich ganz klar André Silva. Mein Spieler des Spieltags ist der Frankfurter Stoßstürmer. Du hast heute, das fand ich nämlich ganz cool, schon während dieser Spielanalyse angesprochen, wie er sein 2. Tor macht mit dem Hinterkopf. Das ist für mich ein ganz klares Tor des Monats. Das können nur ganz wenige Stürmer. Seit der Rückrunde der vergangenen Saison spielt André Silva richtig stark auf, hat schon im letzten Jahr so ein bisschen die Karren aus dem Dreck geholt und viele Tore gemacht, die dann auch am Ende in Punkte umgemünzt wurden. Und ja, auch in dieser Saison André Silva sehr treffsicher und somit mein Spieler des Spieltags.
Ja, ich würde sagen, da ergänzen wir uns diesmal ganz gut, denn meinen Spieler des Spieltags hast du schon angesprochen, und zwar Wout Weghorst. Hast ja eingangs erwähnt, dass er bei uns echt schlecht weggekommen ist in den ersten Wochen. Diese Woche echt überragende Mentalität gezeigt hat, wirklich, dem hast du angesehen, so, der will dieses Spiel auf Krampf gewinnen. Und solche Spieler brauchst du, und deswegen hat Wolfsburg das Ding für mich auch gewonnen, weil der eben wirklich gekämpft hat, der hat 90 Minuten Gas gegeben, der hat alles reingehauen, macht 2 Tore, wunderschönes Kopfballtor. Ja, und deswegen fällt meine Wahl dieses Mal ganz eindeutig auf den Holländer.
Flop des Spieltags.
Ja, die Enttäuschung für mich ganz, ganz klar beim BVB. Wer in der laufenden Saison keinen Punkt gegen Köln holt, hat es nicht verdient, Meister zu werden. Ich glaube, ganz klare Aussage von mir, und genauso meine ich es auch. Zu Hause 1-2 gegen Köln zu verlieren, die noch kein einziges Spiel in dieser Saison gewonnen haben, ist viel zu schwach. Benedikt Höwedes hat heute am Sonntag im Doppelpass angesprochen, Lucien Favre sei für ihn kein Meistertrainer. Für mich wird da auch langsam ein Schuh draus. Das sind genau diese Spiele, die du nicht verlieren darfst. Der BVB hat es getan, obwohl sie zuletzt sehr, sehr gefestigt wirkten. Für mich daher der Flop des Spieltags.
Ja, für mich der Flop. Ich habe mir diesmal keine Mannschaft rausgesucht, sondern einen speziellen Spieler. Ich habe es eben schon mal angedeutet. Und das ist von Schalke 04 der Rechtsverteidiger Kilian Ludewig. Ich muss ehrlich sagen, also der Mann ist 20 Jahre, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber der Mann hat für mich einfach kein Erstliga-Format. Das reicht einfach nicht. Das ist meine persönliche Einschätzung, weil ich einfach sagen muss, dass der wird da mal für mal überrannt, über seine Seite fällt dann wieder das 2-1 und hat wieder einen wirklich, wirklich ganz, ganz schwachen Start erwischt. Ich finde, der kann da auch selber gar nichts für, so. Schalke schmeißt sich ein bisschen ins kalte Wasser hinein, weil er wurde als A-Lösung geholt, als 20-Jähriger, und da liegt halt schon das Riesenproblem. Aber ja, deswegen fällt meine Wahl dieses Mal leider auf ihn.
Überraschung des Spieltags.
Für mich ganz klar die erste Halbzeit des FC Schalke 04. Man hat wieder so etwas wie Leben gespürt im Schalker Team. Die erste Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach, für mich ganz klar die Überraschung des Spieltags. Ich hätte damit nicht gerechnet, nach diesen Unruhen in der vergangenen Woche, Rausschmiss von Reschke, Rausschmiss auch von Vedat Ibisevic, Spieler wurden suspendiert. Also damit konnte niemand, vor allem ich, nicht rechnen. Ganz klar, Überraschung des Spieltags, erste Halbzeit des FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja, meine Überraschung, auch ein Spiel, womit man, denke ich mal, überhaupt nicht gerechnet hat. Werder Wolfsburg oder Wolfsburg Werder. Wir haben es angesprochen, typisches 1-1-Spiel, war wirklich Wahnsinn. Hat so Bock gemacht, sich das anzuschauen. Weil, wie gesagt, man denkt eben, ja, wird so ein Freitagabend-Kick, so ein typisches 1-1, vielleicht gewinnt einer knapp. Und dann wird das so ein Hammerspiel. Ich habe es gesagt, Weghorst überragend. Werder aber auch wirklich gut, hat auch offensiv sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Und deswegen fällt die Wahl ganz klar auf dieses Spiel für mich.
Sehr schön, das haben wir doch schön abgerundet, wie ich finde. Leute, wenn euch das Ganze hier gefällt, abonniert uns auf jeden Fall, egal wo ihr uns hört, ob bei Spotify, bei Apple oder auf meinsportpodcast.de. Folgt uns überall, auch auf Instagram, ich habe es vorhin schon angesprochen. Vielen, vielen Dank übrigens fürs tolle Feedback zur Folge mit Lukas Vogelsang. Da erwartet euch am kommenden Mittwoch eine neue Folge, auch wieder mit Herrn Vogelsang, da dann der zweite Teil unseres ausführlichen Gesprächs. Wir sprechen mit ihm über die Hertha, über Schalke, also auch weitere sehr, sehr spannende Themen, Yannick.
Ja, genau, also könnt ihr auf jeden Fall darauf freuen. Für mich der zweite Teil auch nochmal teilweise interessanter als der erste. Also ich fand den echt nochmal ein Stück besser. Deswegen freue ich mich drauf. Ich habe auch von vielen von euch echt gute Rückmeldungen bekommen. Habt Bock darauf und ja, ich würde sagen, wir verabschieden euch jetzt erstmal in die Woche. Wünsche euch einen guten Start, wie immer. Haut rein und wie gesagt, wir hören uns im Laufe der Woche.
Macht's gut.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.